People do all their shopping online these days. You could say e-commerce businesses fuel our economy. And while many customers think their orders magically appear, it's not magic. Chances are their packages arrive thanks to ShipStation. Last year alone, over 700 million orders were fulfilled with ShipStation. ShipStation syncs orders from everywhere you sell into one dashboard. You can replace manual tasks with custom automations to reduce shipping errors. And ShipStation gets you the best rates across global carriers. You'll save up to 88% off UPS, USPS, and DHL rates, and up to 90% off FedEx rates. During the time you've been listening to this ad, another 1,400 packages were shipped with the help of ShipStation. Upgrade to a smoother shipping experience. Go to ShipStation.com/program to sign up for your free trial. No credit card or contract required, and you can cancel anytime. That's ShipStation.com/program.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Ja, legen wir los. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Am Ostersonntag waren mein Kollege Thomas Krüke und ich, Hanna Gobrecht, in Dortmund. Und heute am Ostermontag sprechen wir über die 2:3-Niederlage aus Sicht der Gladbacher. Und Thomas, ich habe gestern was gelernt, und zwar, wie man einen Namen richtig ausspricht. Und dafür habe ich mir extra ein Video angeschaut, auf dem er sich selbst vorgestellt hat. Die Rede ist, ihr da draußen werdet es vielleicht schon ahnen, von Kani Chukwuemeka.
Ja, hallo Anna, hallo da draußen. Ja, mir ging es da ähnlich wie dir. Ich musste dann auch erstmal wieder nachschlagen, als ich den Namen des Spielers dann schreiben musste. Das war, also Dortmund hat das ja auch irgendwie so ein bisschen im Blut. Früher war es Jakub Błaszczykowski. Den kann ich besser aussprechen, als dass ich ihn schreiben könnte. Jetzt ist es halt Chukwuemeka, der ja der Gamechanger war, so hat es Niko Kovac in der anschließenden Pressekonferenz gesagt, nach dem 3:2-Sieg des BVB. Da ist eine Verletzung den Dortmundern in gewisser Weise ein bisschen zu Pass gekommen. Natürlich, so hat es Niko Kovac letztlich gesagt, und er hat das aber auch in die richtige Richtung gebracht, dass er natürlich nicht wollte, dass Maxi Bayer verletzungsbedingt raus musste, aber sein Joker hat dann für die entscheidenden Impulse gesorgt, und das war äußerst bitter für die Gladbacher.
Ja, er war dann an allen drei Toren tatsächlich auch beteiligt, die ja alle auch wenige Minuten vor seiner nach seiner Einwechslung und vor der Pause gefallen sind. Beim 1:1 gab es den Ballgewinn von ihm gegen Player. Auch beim 2:2 hat er in Zusammenarbeit mit Kuto den Ballgewinn gegen Ulrich gehabt. Und ja, auch am dritten Tor war er dann beteiligt, dem Stögers Freistoß vorausgegangen ist. Da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen. Und ja, man muss es doch sagen, Thomas, diese 9 Minuten vor der Pause, die haben dann ja doch schon für klare Verhältnisse gesorgt.
Ja, die 9 Minuten sorgen letztlich dafür, dass die Gladbacher sich schon ärgern müssen, dass sie das Spiel so verloren haben. Ich glaube, wenn man das ganz nüchtern betrachtet und einordnet, ist selbstverständlich eine Niederlage in Dortmund jetzt nicht wahnsinnig frustrierend. Man könnte sagen, sie ist erwartbar, dass aufgrund der Historie der vergangenen Jahre und aufgrund der allgemeinen Unterschiede, die beide Mannschaften ja natürlich haben. Dortmund hat ganz andere Ambitionen, ist personell nochmal ganz anders aufgestellt als Gladbach. Und ich hatte das Gefühl, dass die Gladbacher besser ausgesehen haben in Dortmund als in vielen vergangenen Jahren. Aber letztlich können sie sich dafür nichts kaufen. Und da waren halt diese 9 Minuten ganz besonders für verantwortlich, weil der Rest des Spiels, da war durchaus zu sehen, dass was drin gewesen wäre. Und auf der anderen Seite muss man sagen, hat Dortmund dann in eben dieser Phase kurz vor der Pause deutlich gemacht, wer die bessere Mannschaft insgesamt ist und wer das Spiel gewinnen wird. Auch wenn es am Ende ergebnistechnisch knapp war.
Ja, da hatte man ja schon die Befürchtungen, dass jetzt nach der Pause da eine Dortmunder Welle nach der nächsten angerauscht kommt und dass es dann schnell 4-1, 5-1 stehen könnte. Wenn wir jetzt nochmal, ohne jetzt im Detail über jedes Gegentor zu sprechen, weil das werdet ihr alles mittlerweile gesehen haben, Was dann aber alle Tore gemeinsam hatten, war ja die Tatsache, dass Gladbach jedes Mal mit 7 bis 10 Feldspielern im und um den 16er positioniert war. Und trotzdem konnte Dortmund sich da so einfach über flache Bälle durchkombinieren, durchspielen. Das 2:1, da war dann auch mal wieder der Rückraum nicht abgesichert, sodass ein Matcher da einfach durchlaufen konnte. Das ist ja so ein wiederkehrendes Problem. Kevin Stöger sieht es auch und zieht kurz an, aber dann nicht voll durch. Und es war ja auch schon die Woche zuvor so, dass Osterhage von Freiburg da auch leichtes Spiel hatte, einfach mitzulaufen und sich dann anspielen zu lassen. Das war ein sehr, sehr ähnliches Tor. Und Dortmund musste sich nicht mal die Mühe machen, Guirassy da irgendwie per Flanke oder so zu suchen, sondern da haben dann Kleinigkeiten gereicht. Der hat sich ja auch in 2 Szenen wirklich gut abgesetzt. Und es ist dann eben auch die Qualität, dass er dann da so auch seine Tore macht. Aber ja, Gladbach hat dann doch wieder einfach nicht mit letzter Konsequenz und mit viel Passivität verteidigt, oder?
Ja, ich finde, man muss dazu sagen, dass es in den ersten 40 Minuten sehr gut gelungen ist, die Dortmunder Offensivwucht einzudämmen. Dortmund hatte sehr, sehr viel Ballbesitz, schwankte so ungefähr immer so um die 70%, glaube ich. Und dafür ist wenig erstmal entstanden daraus, kaum gefährliche Aktionen. Jonas Omlin musste nach 5 Minuten, glaube ich, eine Flanke entschärfen, indem er auch ein bisschen ein paar Meter aus seinem Kasten musste. Ansonsten gab es, glaube ich, so eine Direktabnahme, so ein Versuch von Karim Adeyemi. Der Ball ging aber am Tor vorbei. Also bis zum 1:1 gab es keinen Schuss auf das Gladbacher Tor. Die Probleme haben sich sozusagen dann in den paar Minuten geballt. Und da würde ich sagen, das 1:1, das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen skizziert von Serhou Guirassy, da ist den Gladbachern noch am wenigsten einen Vorwurf zu machen. Und ich glaube, dann geht es darum, das 1:1 in Anführungsstrichen zu akzeptieren und mit diesem ordentlichen Ergebnis in die Pause zu kommen. Und dann haben die Gladbacher einfach zu viele Fehler gemacht. Und die Fehler haben dann auch zu einer Unordnung im Strafraum geführt oder zumindest so, dass sie dann nicht mehr so gut standen, wie sie das vorher gemacht haben. Da gab es auch Bälle, die im Rückraum dann vielleicht abgewehrt worden sind. Und das war dann nicht der Fall bei den beiden Szenen zum 2:1 und 3:1. Das 3:1 ist natürlich dann auch nochmal, hast du ja auch schon angedeutet, nochmal speziell gewesen. Aber es waren halt in beiden Fällen Gladbacher Ballverluste, die man hätte vermeiden müssen, um einfach dieses gute Gefühl auch mit einem 1:1 in die Pause gehen zu können, mitzunehmen in die zweite Halbzeit. Das ist nicht gelungen und das ist dann letztlich das Ärgerliche. Und da sind wir eben bei diesem Thema, dass es Gladbach in den vergangenen Wochen nicht mehr so geschafft hat, wie das in der bisherigen Saison so erfolgreich war, eben Führungen gut zu managen, zu verteidigen. Da hat ein bisschen das Spielglück vielleicht auch gefehlt, aber in den beiden Situationen muss man auch ganz klar sagen, hat Gladbach viel dafür getan, dass Dortmund dann noch in Führung gehen konnte.
Absolut. Ja, Thema Spielglück und Führungen, das scheint sich jetzt auch am Ende der Saison so ein bisschen rauszuwaschen. Es waren ja bis zum 27. Spieltag lediglich 2 Punkte, die da nach einer Führung abgegeben worden sind. Jetzt sind es 10. Das hört sich dann ja auch nochmal anders an. Seoane hat nach dem Spiel so ein bisschen durchblicken lassen, dass ihm das bewusst ist, dass es eben in dieser Saison auch bei der ein oder anderen Führung Glück gab. Er hat dann auch gesagt, das haben wir jetzt nicht immer souverän verteidigt, aber dann hat es halt für die Punkte gereicht. Ja, und das ist jetzt in den letzten 3 Spielen verheerend, dass sich das dann jetzt so auswirkt und bemerkbar macht. Wir haben jetzt nach den 3 Führungen ja lediglich einen Punkt geholt. Dadurch sind sie in der Tabelle auf Platz 9 gefallen, ja, und das tut natürlich richtig, richtig weh. Jetzt sind wir bei den Gegentoren und bei dem Spiel gedreht, aber Thomas, einem gedrehten Spiel geht dann ja auch immer eine Führung voraus und die hatte Gladbach in Dortmund. In der 24. Minute hat Itakura da was gemacht und ich hab's dir gesagt, nachdem er 3 Meter losgelaufen ist, dass ich das gerne öfter von ihm sehen würde, weil ich finde, dass das eine ganz, ganz große Stärke von ihm ist und man, gerade wenn man das als Innenverteidiger macht, generell ja auch sehr viel Raumgewinn erzielen kann. Ja, dass das dann so endet, das habe ich natürlich dann nicht erwartet. Und sicherlich ein Tor, das man unabhängig jetzt vom Resultat durchaus in einen Saisonrückblick packen könnte, oder?
Ja, da ist er auf jeden Fall mit ganz viel Entschlossenheit rangegangen, hat was Überraschendes in dem Moment gemacht, eben auch den Mut gezeigt, vielleicht mal an einem Spieler vorbeizugehen. Man hat das mehrmals gesehen, auch dann bei Rocco Reitz in ein, zwei Szenen. Wenn die Gladbacher die Möglichkeit mal genutzt haben, vielleicht mal einen Mann über ein Dribbling oder über einen Antritt zu überspielen und dadurch eventuell irgendwo Überzahlsituationen oder auf jeden Fall neue Räume zu schaffen für die eigenen Angriffe, dann konnte was entstehen. Es ist letztlich insgesamt, sind wenige klare Torchancen dabei herausgekommen und auch Koitakura hat natürlich bei seinem Antritt letztlich ein bisschen Glück gebraucht, aber auf der anderen Seite muss man sagen, er hat versucht mit Kevin Stöger Doppelpass zu spielen. Rami Benzebaini ist dazwischen gegangen mit seiner Fußspitze und hat sozusagen den Doppelpasspart übernommen. Ja, und wenn man da was wagt, dann kann man dann auch mal gewinnen. Und vor allen Dingen ist Koitakura dann ganz cool geblieben vor Gregor Kobel, vor dem gegnerischen Torwart und hat eingeschossen. Koitakura hat insgesamt ein gutes Spiel gemacht, hatte auch viele klärende Aktionen, war präsent und klar, was du gesagt hast, kann sich das mit Sicherheit noch das ein oder andere Mal vornehmen, aber grundsätzlich ist natürlich eher so, dass die Innenverteidiger nicht zwingend immer auf die letzte Kette zudribbeln, aber das hat er perfekt ausgenutzt und war sicherlich das Highlight des Spiels aus Gladbacher Sicht.
Und wie du gesagt hast, das sorgt halt immer für diesen Überraschungsmoment. Da geht's ja auch gar nicht darum, dass er jetzt bis nach vorne durchläuft, aber dadurch ergeben sich ja dann nochmal ganz andere Passoptionen. Ich habe das bei Jordan Bayer immer sehr gemocht, wie er es gemacht hat, auch wenn er es dann letztlich für Gladbach auch nicht so lange gezeigt hat oder zeigen konnte. Aber ja, ich mag das einfach und bin ein Fan davon, wenn sich da die Innenverteidiger mal was trauen. Itakura kam gestern am Ende auf, ja, in Summe dann 8 geklärte Bälle. Und er ist ja jetzt in der Phase, wo einige Mitspieler einbrechen, wo es auch teilweise dann an die körperliche Substanz geht, was ja auch einfach ein Faktor ist jetzt in der Schlussphase der Saison. Da ist Koitakura aber jemand, der positiv auffällt, zum einen mit Leistung und zum anderen, ja, macht sich jetzt bei ihm, glaube ich, bemerkbar, dass er zum ersten Mal, seitdem er jetzt in Gladbach ist, wirklich eine Saison hat, wo er körperlich fit ist, wo er bis zum Ende durchziehen kann und wo es dann auch das berechtigte Interesse anderer Vereine von Top-Vereinen aus dem In- und Ausland eben gibt. Und da muss sich Gladbach ja tatsächlich einerseits Sorgen machen, dass Koitakura, dessen Vertrag ja bis 26 läuft, nächste Saison nicht mehr in Gladbach spielt. Andererseits mit jedem Spiel, das er da jetzt noch gut hinlegt, kann Gladbach natürlich auch eventuell nochmal die Ablösesumme steigern. Das ist ja dann auch die andere Seite der Medaille.
Ja, das gehört mit dazu und natürlich hast es gesagt, das ist einer der Lichtblicke auch der vergangenen Wochen. Er fällt auf jeden Fall da nicht ab oder so wie vielleicht der ein oder andere Kollege, bei dem sich so ein bisschen der Substanzverlust vielleicht auch bemerkbar macht. Er sorgt natürlich auch so ein klein wenig gerade für die Highlights in der Offensive. Er hat jetzt in den letzten 3 Spielen 2 Tore erzielt, jeweils den Führungstreffer zum 1-0. So ein bisschen das Pech für ihn, dass diese Führungen jetzt nicht gereicht haben für mehr. Aber grundsätzlich macht er seinen Job hinten und das ist natürlich erstmal noch das noch Wichtigere. Macht er seinen Job verlässlich, aber ebenso diese kleinen Lichtblicke auch vorne zu setzen, also so ein bisschen Akzente zu bringen. Das werden die Clubs, die ihn womöglich auf dem Schirm haben, sicherlich auch aufmerksam verfolgen, dass das ein Mehrwert ist bei ihm. Ja, und dass Koitakura sicherlich eher zu den heißeren Verkaufskandidaten im Sommer gehört, das ist ja auch kein Geheimnis. Solange er seinen Vertrag nicht verlängern wird und so sieht danach sieht es ja aus. Ist das logisch, dass sich Gladbach damit beschäftigen muss und da kann jedes gute Spiel von Koitakura jetzt auch im Schlussspurt nur hilfreich sein?
Dass er gestern zur Gladbacher Startelf gehört hat, war ja jetzt keine Überraschung, davon war ja auszugehen. Dass Jonas Omlin ins Tor zurückgekehrt ist und Thiago Pereira Cardoso wieder auf die Bank musste, das war dann insofern überraschend, als dass man ja jetzt aufgrund der ganzen Vorgeschichte nicht erwarten konnte, dass Jonas Omlin die Trainingswoche wirklich gut wegsteckt. Das ist dann aber offenbar der Fall gewesen. Da gab es am Samstag rund ums Abschlusstraining dann das Signal von Jonas Omlin in Richtung Gerardo Seoane, dass er sich gut fühlt. Und ja, Roland Wirkus hat dann nach dem Spiel gesagt, dass es auch die vollkommene richtige Entscheidung war, vor 80.000 Zuschauern dann auch eben auf den Faktor Erfahrung bei Omlin zu setzen. Und ja, man kann ja sagen, dass er sich das Comeback natürlich anders vorgestellt hatte und trotzdem war ihm da jetzt nicht allzu viel vorzuwerfen. Oder wie hast du ihn gestern gesehen?
Nein, also wenn er jetzt ganz von seiner persönlichen Leistung und seinem eigenen Spiel ausgeht, dann kann er im Grunde damit zufrieden sein. Natürlich ist ein Torwart nie zufrieden, wenn er 3 Gegentore bekommt. Aber da muss man ja ganz ehrlich sein, das erste und das zweite, da kann er im Grunde gar nichts ausrichten. Denn beim dritten hält er den Schuss von Guirassy, der Abpraller oder der Abstauber per Kopfball von Daniel Svensson ist dann drin. Ansonsten hat er das souverän gemacht, hat mit dem Ball am Fuß keine Überdinger gemacht, sondern hat sich auf das einfache Spiel konzentriert. Und ansonsten hat er also sehr schnell wieder zurückgefunden. Ich denke, das muss man grundsätzlich sagen, dass es positiv war, wie gut der Verheilungsverlauf diesmal war, der Genesungsverlauf, dass es schneller ging, als erwartet war. Und für mich ist das auch dann eigentlich eine logische Konsequenz, dass er dann ins Tor zurückkommt. Ob es jetzt, das hast du ja gesagt, das war vielleicht ein bisschen das Überraschende, dass das jetzt wirklich so schnell ging, dass er da schon bereit war. Und das Spiel gibt den Borussen trotz der 3 Gegentore recht, dass sie ihm dann auch sofort das Vertrauen wieder geschenkt haben. Das ist jetzt vielleicht dann auch so der Mehrwert, wenn es jetzt dann nach Kiel geht in einer Woche, dass Jonas Omlin dieses Spiel dann jetzt schon in Anführungsstrichen in den Knochen hat und mithelfen kann, dass die sportliche Trendwende jetzt zum Positiven im Endspurt dann nochmal gelingt.
Genau, ich hatte ja, ich glaube, es war nach dem St. Pauli-Spiel auch mal hier gesagt, dass irgendwann für mich der Zeitpunkt kommt, wo es dann auch zu spät ist, einen Wechsel zu vollziehen. Hab da so gesagt, 32., 33. Spieltag, wenn Omlin dann erst fit wäre, dann finde ich, wäre ein Comeback mit einem größeren Risiko verbunden, als dann mit Pereira Cardoso, der dann total im Spielrhythmus ist. Aber jetzt für die letzten 5 Spiele, die Omlin ja dann möglicherweise noch machen kann, ist es für mich auch nachvollziehbar, auch wenn es dann natürlich schade ist, weil ich verstehe da ja auch die Fans, die da diesen Gedanken haben an den jungen Torhüter, die ihn Woche für Woche sehen wollen. Da stehen ja jetzt dann auch Ende April die schriftlichen Abi-Prüfungen an. Vielleicht für ihn ja auch, also er würde da, wird mir da natürlich widersprechen. Das ist mir auch klar, aber für ihn ja vielleicht jetzt auch ganz gut, wenn er sich da jetzt erstmal den Prüfungen mehr widmen kann. Und Jonas Omlin war neben Kevin Stöger und natürlich auch Thomas Schwanscherer ein Neuer in der Startelf, Thomas. Und Kevin Stöger, da muss ich sagen, irgendwie bleibt es mir ein Rätsel, ob er Gladbach jetzt wirklich weiterhilft oder nicht. Es war gestern ja auch ein richtiges Auf und Ab. Er hat da vor der Halbzeit diesen Fehlpass gespielt, weil er den Freistoß viel zu schnell ausführen wollte. Dadurch hat Gladbach ja dann das 1:3 kassiert. Aber auch schon vorher, muss ich sagen, da fand ich vor allem seine Standards und seine Aktionen teils waghalsig. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er der Mannschaft da nicht oft einfach mehr schadet, als dass er Gladbach was nützt. Wie ist da deine Einschätzung, vor allem auch jetzt mit den frischen Eindrücken des Spiels am Sonntag?
Also auf jeden Fall ist er ein Spieler, der bei den Fans, kann ich mir vorstellen, und bei uns ist es ja im Grunde auch so ein bisschen so, dass er polarisiert mit seinem Spiel, mit seinem Hang dazu, eben auch eher das Kompliziertere zu versuchen, auch mal das Unerwartete zu machen, weil das sind Elemente, die unheimlich wichtig sein können. Er aber in der Regel ist, glaube ich, damit immer etwas überzieht, etwas zu häufig versucht. Du hast die Standards angesprochen, das ist für mich auch so ein Dauerthema, dass er da die Dosierung meines Erachtens nicht gut genug hinbekommt. Also ich finde, das muss man ihm auch lassen, dass er da mal was versucht, dass er vielleicht mal so einen Eckball in den Rückraum spielt oder eine flache Variante wählt oder so, aber das kommt mir halt zu häufig und dann meistens auch direkt mit dem ersten Versuch. Also Gladbach hatte gestern durchaus mehrere gute Freistoßsituationen, dazu einige Eckbälle und dann ist in Summe kommt dann zu wenig dabei rum und wenn ich dann sehe, da steht ein Tim Kleindienst in der Mitte, da steht diesmal jetzt dann auch ein Thomas Schwanschara, ein großgewachsener Angreifer noch mit dabei und die beiden torgefährlichen Innenverteidiger, Ko Itakura und Nico Elvedi, das muss man mehr nutzen, da müssen mehr Bälle auch dort ankommen, wo es wirklich richtig gefährlich ist. Ich sage ja nicht, dass das jedes Mal ein Tor sein muss oder eine Großchance direkt entstehen muss, aber da muss man den Gegner mit, sagen wir mal, beschäftigen, dass die Flanke ins Zentrum kommt. Und wir haben es vor zwei Wochen erst gesehen, Franck Honorat ist wieder zurück und spielt einen Eckball. Man kann sagen, Karo einfach, ja, und Ko Itakura köpft ihn rein. Also das ist mir auch zu viel gelandet drumherum. Und ja, der Fehler vor dem 3-1, das ist halt dann das Bezeichnende. Was man vielleicht vorne einfach mal mit einem unerwarteten Zuspiel oder so versuchen kann, wo man mal ein bisschen Risiko gehen muss, das muss einem Offensivspieler erlaubt sein. Aber in so einer Situation, ein paar Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, so einen Pass zu spielen, das weiß er selber, dass das nicht passieren darf. Aber eben das zeigt eben, wie er dann tickt, dass er immer wieder was versucht. Und deswegen, das muss man ja nun auch mal sagen, hat letztlich Alassane Plea den Job oder den Zweikampf, sagen wir mal, auf der Zehnerposition gegenüber Kevin Stöger überwiegend gewonnen, wenn man die gesamte Saison sieht, weil mit dem Franzosen geht's halt ein bisschen geradliniger und ein bisschen effizienter in der Offensive zu und ja, das ich glaube, damit steht sich Kevin Stöger halt ein bisschen selber im Weg.
Ich bin ja grundsätzlich auch totaler Freund von Risiko und auch von dem Unerwartbaren, wenn ein Spieler da auch mal einen Geniestreich versucht und auch wenn er dann mal misslingt, aber das ist mir bei Kevin Stöger und das muss er einfach, du hast das Wort dosieren verwendet, das muss er gerade auch mit seiner Erfahrung und dem Alter einfach besser hinbekommen. Ich habe Roland Wirkus nach dem Spiel auch auf die Szene vor dem 3-1 angesprochen. Er hat Kevin Stöger da sofort komplett in Schutz genommen. Gut, das ist jetzt auch dann in erster Linie in so einer Situation erstmal sein Job und es gab ja auch noch viele andere Fehler, die passiert sind, aber er hat dann auch gesagt, Kevin hat jetzt auch ein paar Spiele lang nicht in der Startelf gestanden und wir wollen immer das Risiko sehen, ja, aber da ist dann für mich eben auch dieser Punkt, dass er das mit seiner Erfahrung einfach anders und besser lösen muss. Du hast die Eckbälle angesprochen, fand es auch waghalsig, diesen Eckball so auf Julian Weigel zu spielen, als sei jetzt Julian Weigel der Spieler, der da am 16er so einen Ball direkt nimmt und den im Tor versenkt. Da hätte ich mir auch die anderen Bälle gewünscht. Also keine Sorge, hier soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, als sei jetzt Kevin Stöger verantwortlich für die Niederlage. Aber ich glaube, und das spielt dann ja, ohne jetzt zu psychologisch zu werden, da auch ein bisschen mit rein. Er will dann natürlich, wenn er die Chance von Anfang an bekommt, es auch allen zeigen. Er will dann für die entscheidenden Momente sorgen und der Unterschiedsspieler sein. Er hat ja auch viele Zweikämpfe im Mittelfeld gewonnen. Er hat die meisten Kilometer aller Gladbacher zurückgelegt. Das sind alles so Punkte, die irgendwie für ihn sprechen, aber die er sich dann mit solchen Aktionen leider selbst kaputt macht. Jetzt lass uns noch ganz kurz bei Kevin Stöger bleiben, weil er dann ja derjenige war, der Gladbach mit dem verwandelten Strafstoß zurück ins Spiel gebracht hat. Dann wurde es hinten raus nochmal spannend, aber es gab da ja rund um den Elfmeter so ein paar wirklich kuriose Szenen. Ich sag nur Tim Kleinschmidt.
Immer beide auf der Tribüne gesessen, haben es dann auch sofort gehört. Und ich glaube, der Name Kleinschmidt ist auch schon mal im Doppelpass gefallen von einem Kollegen, der sich da kurz vertan hatte. Jetzt ist es dem Schiedsrichter Daniel Siebert passiert. Ja, war aber nur eine Kuriosität des Ganzen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis der Strafstoß dann letztlich ausgeführt werden konnte. Ich glaube, du hast ja noch mal ganz genau nachgeschaut, wie viel es war. Es hat ja erstmal lange gedauert, bis überhaupt überprüft worden ist durch den VAR, ob es da jetzt einen Foul an Kleindienst gegeben hat. Dann wurde noch was anderes, glaube ich, überprüft, eine Abseitsstellung zunächst mal von Alassane Plea, und bis das Ganze dann entschieden war, ist schon einiges vergangen, und dann hat es auch noch sehr lange gedauert, bis Kevin Stöger den Strafstoß ausführen konnte, weil die Dortmunder versucht haben, da noch ein bisschen zu provozieren, die Ausführung zu verzögern. Da muss man dann auch wiederum sagen, du hast ja gerade eben auch schon ein, zwei Sachen angedeutet bei Kevin Stöger. Das macht ihn natürlich auch stark, und das macht ihn ja auch wertvoll für Gladbach. Und genau deswegen haben sie ihn ja auch geholt. Er kann mit solchen Drucksituationen sehr gut umgehen. Er wächst ja eher an solchen Aufgaben, und er hat den Ball dann ganz cool verwandelt. Das muss man sicherlich auch nochmal zu seiner Verteidigung sagen, dass er da etwas den Gladbachern gibt, was in den letzten Jahren vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat. Aber du hast mit Sicherheit auch noch so deine Eindrücke von dieser Elfmeterszene.
Ja, ich habe da gestern Abend tatsächlich dann auch noch die Stoppuhr bedient und mir das im Real Life nochmal angeschaut, weil ich es ganz genau wissen wollte, weil es gut im Stadion kommen einem solche Szenen ja dann immer länger vor, als sie letztlich sind. Aber es hat alleine eine Minute und 52 Sekunden gedauert, bis Daniel Siebert rausgelaufen ist. Bis er dann seine Entscheidung verkündet hatte, waren schon wieder 3 Minuten vergangen. Und am Ende sind zwischen dem Foul an Tim Kleindienst und dem Elfmeterpfiff 4,5 Minuten vergangen. Und wir haben es von oben beobachtet. Es war relativ schnell klar, dass Stöger diesen Elfmeter schießen wird. Er hat da kurz das Gespräch unter anderem mit Tim Kleindienst, aber ich glaube auch sogar kurz mit Alassane Plea und Julian Weigel, das hat er zumindest dann selbst auch nach dem Spiel gesagt, gesucht, weil es da eben dann ein paar Schützen gibt, die in Frage kommen, aber er hat sich gut gefühlt, war sich sicher, dass er den Ball verwandelt, und dann wurde er da ja noch von Bodyguard Thomas Schwanscherer verteidigt, dass da ja keiner irgendwie in die Nähe des Elfmeterpunkts kommt, um da vielleicht nochmal in den Rasen zu treten oder so. Das hat es ja auch alles schon in der Bundesliga gegeben. Und dann hat er den Elfer cool verwandelt. Das muss man ihm ja lassen. Er hat dann auch nach dem Spiel gesagt, dass sein Jubel in Richtung Südtribüne da jetzt auch nichts irgendwie Persönliches gegen die Dortmunder Fans war, sondern einfach, dass ja in so einer Drucksituation, wenn man dann ein Erfolgserlebnis hat, dass dann eben auch mal Emotionen im Spiel sind. Und er hat dafür gelb gesehen. Das hatte jetzt hinten raus keine größeren Auswirkungen mehr. Da muss ich auch sagen, das gehört dazu. Das finde ich auch nicht schlimm. Klar, da fliegen ihm Bierbecher entgegen. Er wurde danach auch ausgepfiffen. Aber das finde ich, darf man sich dann auch mal rausnehmen und ist dann auch völlig in Ordnung.
Ja, er hat die gelbe Karte kassiert, die muss er jetzt sozusagen mitnehmen, muss er akzeptieren, dass das eben halt genauso auch dazugehört. Und ich denke, da wird er mit leben können. Das ist jetzt eher eine Nebensache gewesen. Es hat dann letztlich nicht gereicht, noch einen Punkt mitzunehmen. Es gab jetzt auch nicht so die ganz klaren Gelegenheiten danach. Es gab ein paar abgeblockte Schüsse, es gab ein paar Flanken. Letztlich ist nichts mehr durchgekommen. Das fehlt ja generell so ein bisschen auch zur Zeit, dass Tim Kleindienst nicht in die Abschlussaktionen kommt. Er selber hat grundsätzlich in der zweiten Halbzeit, hat er sich besser zurechtgefunden, hat auch ein paar Bälle auf die Kollegen ablegen können, Bälle besser behaupten können. Was in der ersten Halbzeit doch ziemlich gefehlt hat. Ja, das wird mit Sicherheit eine der Aufgabenstellungen sein für die kommenden Wochen und jetzt dann in Bezug auf die nächste Aufgabe, erstmal auf das Spiel in Kiel. Denn, Hanna, ich denke mal, da sind wir uns einig, da muss es jetzt zum Turnaround kommen, damit ja Chancen bestehen bleiben, die ja immer noch existieren, wenn wir auf die Tabelle schauen.
Ja, das ist ja, das finde ich auch so ein bisschen kurios, weil vom reinen Gefühl her, auch nach so einem Ergebnis und auch nach so einer Defensivleistung wie gestern, denkt man ja, ach komm, das Thema Europa hat sich für Gladbach erledigt. Sehe da auch gerade so ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht das Saisonziel, die Einstelligkeit sogar verpassen könnte. Der FC Augsburg auf Platz 10 liegt nur ein Punkt dahinter. Bei Stuttgart sind es dann schon wieder 3 Punkte. Aber die andere Wahrheit ist ja, dass Gladbach mit 2 Siegen in Kiel und gegen Hoffenheim nach 32 Spieltagen mit 50 Punkten dastehen könnte und dann eben doch auf Platz 6, auf Platz 7 vor den letzten 2 Spielen liegen könnte. Das ist irgendwie ein bisschen kurios, dass es da so eng zugeht. Es könnte auch nach dem nächsten Spieltag noch enger sein, weil Frankfurt spielt gegen Leipzig, Wolfsburg spielt gegen Freiburg. Ich habe mal eben geguckt, welche Duelle da anstehen. Bayern empfängt Mainz, also da dürfen die Mainzer auch noch nicht mit Punkten planen. Deswegen bleibt es ja irgendwo spannend. Gefühlt ist es für Gladbach jetzt wesentlich schlechter als vor 3 Wochen. Ist es ja auch, weil man eben von Platz 5 auf 9 gefallen ist. Aber in der Realität, ohne da jetzt irgendwie jemandem Hoffnung machen zu wollen. Aber es ist ja jetzt auch nicht unmöglich, dass es noch klappt. Aber es spricht ja gerade auch die Personalsituation etc. nicht gerade dafür, dass jetzt Gladbach da wie selbstverständlich noch bis zum Saisonende die nötigen Punkte einfährt. Wie schätzt du die ganze Gemengelage da ein? Jetzt fährt man nach Kiel, natürlich erwartet da jeder einen Sieg und den muss es auch geben, wenn man da jetzt nicht noch das letzte Fünkchen Hoffnung erlischen will.
Ja, du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, welche Paarungen es am kommenden Wochenende noch so gibt. Da kann ja jeder so jetzt im Kopf mal so überlegen, bei dem oder dem Ergebnis sind natürlich letztlich alles Mutmaßungen, aber was ich damit sagen will, es kann sich innerhalb eines Spieltags schon wieder so dermaßen verschieben, dass in der kommenden Woche am Sonntag das Tabellenbild eine ganz andere Sprache spricht, jetzt auch aus Gladbacher Sicht. Du hast es gesagt, und das sehe ich genauso, man darf jetzt nicht zu weit in die Zukunft schauen. Im Grunde geht es ja eigentlich auch wirklich immer nur um das nächste Spiel. Aber ich glaube, Kiel und Hoffenheim, das sind eben jetzt so 2 Spiele, wenn es Gladbach da wieder schaffen würde, in den positiven Flow zu kommen und eben entsprechend zu punkten, dann wird auch im Saisonfinale noch was drin sein. Ich meine, das sieht man jetzt an Freiburg und an Bremen. Freiburg hat unter anderem mit dem Sieg in Gladbach und jetzt dann dem zweiten Erfolg hintereinander in Hoffenheim sich aus einer schwierigen Lage wieder herausgearbeitet. Mit diesen 6 Punkten sind sie wieder gesprungen von 7 auf 5. Haben da sozusagen unter den Europa League Aspiranten jetzt fast schon die Pole Position. Bremen war schon mehr oder weniger fast weg, haben jetzt eine kleine Siegesserie gestartet, stehen plötzlich schon wieder vor Gladbach. Also es ist noch nicht vorbei, das wissen die Borussen auch. Und da gilt es jetzt dann entsprechend eine Leistung abzuliefern, die es ermöglicht, in Kiel zu gewinnen und vor allen Dingen dort nicht negativ überrascht zu werden. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man bei Kiel nicht so ganz voraussagen kann, wie läuft es jetzt. Ein bisschen so eine Wundertüte, dass man manchmal das Gefühl hat, sie sind irgendwo schon durch und es kommt nichts mehr. Und dann senden sie wieder ein Lebenszeichen, das total überraschend ist mit Punkt gewinnen oder mit Siegen. Also es wird vor allen Dingen erstmal von Gladbach abhängen, ob es die Chance wahren kann, und das geht nur über einen Sieg in Kiel.
Ja, du hast die Punktgewinne zuletzt angesprochen. Es gab bei Kiel ja, ich glaube 0-3 war es gegen Bremen, dann die Woche später ein 1-1 in Mainz, dann das wichtige Spiel gegen Pauli verloren und jetzt am Wochenende dann wieder da Leipzig auch ja das Unentschieden abgetrotzt, aber brauchen wir nicht drum rumreden. Für Gladbach gilt da eine Siegpflicht. Vor allem offensiv muss da auch wieder mehr kommen. Es kann natürlich sein, dass da jetzt so Gegner wie Kiel und Hoffenheim dann auch zum richtigen Zeitpunkt kommen, um sich auch einfach vorne nochmal mehr Chancen zu erspielen und sich da dann auch nochmal ein bisschen Sicherheit zu holen. Also es gab jetzt gegen St. Pauli hat Gladbach einen einzigen Schuss, der dann ja auch drin war, aufs Tor gebracht. Gegen Freiburg waren es 3 und jetzt auch wieder nur 3 in Dortmund, wobei man ja da sagen muss, hat man immerhin noch 2 Tore draus gemacht. Das sollte dann auch gegen Kiel und Hoffenheim vielleicht auch nochmal zu 3 Punkten reichen. Aber 7 Schüsse in 3 Spielen aufs Tor, das ist einfach zu wenig. Und da muss man jetzt auch hoffen, dass Tim Kleindienst besser in Szene gesetzt werden kann und auch, dass er vielleicht nochmal hinten raus einen Endspurt hinlegen kann, der Gladbach dann nochmal, wie so häufig in dieser Saison, dann auch den ein oder anderen Punkt sichert.
Ja, und dafür ist es eminent wichtig, dass die Zulieferungen wieder besser funktionieren. Da haben wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen. Das hat wiederum natürlich auch mit der Form der anderen Offensivspieler zu tun. Robin Hack konnte jetzt in Dortmund nicht beginnen, weil der Kraftverlust und die Probleme, die das Freiburg-Spiel sozusagen mit sich gebracht haben, zu groß waren, als dass er in Dortmund hätte von Beginn an spielen können. Da hat es letztlich dann gereicht für inklusive Nachspielzeit, glaube ich, waren es dann so 25 Minuten. Da werden die Gladbacher mit Sicherheit die Hoffnung haben, dass sich Hack jetzt bis zum kommenden Samstag wieder erholt. Bei Franck Honorat macht es den Anschein, als ob es nicht so gut aussieht, dass der Franzose, nachdem er ja lange gefehlt hat in der Rückrunde, jetzt nicht mehr so schnell auf die Beine kommt. Das ist mit Sicherheit ein herber Verlust. Alassane Plea hatte ein kleines Zwischenhoch jetzt mit seinen Toren gegen Bremen und Leipzig in den vergangenen Spielen. Ist von ihm da sicherlich auch nicht so viel Produktives gekommen. Also das heißt, die gesamte Offensive muss sich auf jeden Fall wieder steigern. Du hast es gesagt. Gut, und ein 1:0 hinten kann auch nie schaden. Das ist ja auch ganz klar. Also insofern, es braucht von der ganzen Mannschaft nochmal eine Steigerung, was die Borussen, Jonas Omlin war es vor allen Dingen gestern, allerdings auch betont haben. Und ich nehme ihnen das auch ab, dass ihnen das positiv aufgefallen ist, dass sie eine größere Energie gespürt haben im Vergleich zum Freiburg-Spiel. Ich habe das Freiburg-Spiel auch im Stadion gesehen und habe mir da schon gedacht, das ist jetzt aber schon ziemlich auf dem Zahnfleisch, was die Borussen da bieten. Das wirkte sehr, sehr, dass ein sehr großer Kraftverlust da ist mittlerweile schon. Und das bei einer Mannschaft, die jetzt nicht zusätzliche Belastungen hatte, aber dass es eben halt zu viele Spieler gibt, die da so ihren eigenen kleinen Rucksack mit sich rumschleppen. Und dieses Gefühl war zumindest jetzt auch bei mir als Beobachter am Sonntag in Dortmund nicht so der Fall. Und vielleicht ziehen sie da auch nochmal etwas zusätzliche Energie raus, dass sie sich jetzt nochmal steigern können, um im Endspurt eben nochmal eine Rolle zu spielen. Denn ansonsten, da gebe ich dir recht, da besteht dann schon die Gefahr, dass es am Ende so ein Platz ist, mit dem man nicht so wirklich zufrieden sein kann mit 10 oder 11.
Was ich bei Jonas Omlin auch interessant finde, und das muss man vielleicht nochmal ein bisschen einordnen, er hat dann auch in der Mixzone gesagt, dass es jetzt in den letzten 4 Spielen auch nicht mehr viel zu lernen gibt oder dass man nicht mehr viel lernen kann, sondern dass eben diese ganzen Mechanismen und die Grundarbeit im Laufe der Saison schon längst getätigt worden ist, sondern jetzt geht's halt darum, eine angemessene Stimmung zu haben, eine gewisse Schärfe, dass man darauf brennen muss auf die letzten 4 Spiele. Und es ist ja tatsächlich so, wenn wir jetzt die Trainingseinheiten beobachten, und es geht jetzt in dieser Woche am Dienstag Nachmittag weiter, da werden wir da sein, und am Mittwoch wird auch nochmal öffentlich trainiert. Aber Thomas, da können wir jetzt schon prognostizieren, wie das Training aussehen wird. Am Dienstag, 2 Tage nach dem Spiel, werden bei weitem nicht alle, die in der Startelf gestanden haben, auf den Platz gehen. Und auch am Mittwoch, da geht es da nicht um fußballerische Feinheiten und auch auf dem Platz nicht großartig um taktische Dinge. Das wird dann eher per Video noch gelöst. Aber ja, es geht einfach darum, dass sich jetzt dann doch alle irgendwie bis zum 34. Spieltag halbwegs gesund über den Platz schleppen und ihre Wehwehchen auskurieren. Also ja, es geht an die Substanz. Da geht es jetzt darum, dass man mit dem Verschleiß klarkommt, aber vor allem halt, dass man dann in den Beinen und im Kopf am Spieltag frisch ist. Und ja, genau das wollte Jonas Omlin dann auch nochmal betonen.
Ja, genau. Also das kann ich auch nachempfinden. Ich glaube, die Mannschaft muss jetzt auch einen guten Spirit entwickeln, trotz der Negativerlebnisse der vergangenen Wochen, ne? Das, was sie ja jetzt die ganze Saison gar nicht so hatte. Sie hat Führungen eben ins Ziel gebracht. Jetzt gibt es so mehrere Spiele, wo man dann so ein bisschen damit hadert, wie es gelaufen ist und dass man sozusagen Chancen nicht genutzt hat. Das muss man abhaken, und da gebe ich dir recht, gerade das Thema Belastungssteuerung, das wird eigentlich von Woche zu Woche immer wichtiger dann im letzten Saisondrittel, und da sind wir jetzt in der heißen Phase drin, und da muss man, genauso wie es jetzt beispielsweise bei Rocco Reitz war, der jetzt wieder zurückgekommen ist, der enorm wichtig war im Mittelfeld, weil das eben halt schon ein Unterschied ist, ob jetzt da im Mittelfeld zumindest einer der beiden besseren Balleroberer, und das sind eben im Kader Rocco Reitz und Philipp Sander, dass dann wenigstens einer zur Verfügung steht, was ja nicht der Fall war beim 1:2 gegen Freiburg, und das hat man auch gemerkt, ohne jetzt den Spielern zu nahe zu treten, die dann dort spielen durften. Es ist einfach ein Unterschied, und genauso geht es dann da beispielsweise um Robin Hack, der halt ein anderer Spielertyp ist als Kevin Stöger beispielsweise oder Thomas Schwanschara, der auch grundsätzlich in einer anderen Form ist. Insofern muss man da schauen, dass man so viele Stammkräfte wie möglich einsatzbereit hat.
Das auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal schauen, auf wen es dann am Samstag, wenn Gladbach um 15.30 Uhr in Kiel spielt, hinauslaufen könnte.
Aufstellungstipp.
Ich gehe davon aus, dass wir ziemlich d'accord sind, was das Tor angeht. Jonas Omlin, sollte er denn das Spiel gut überstanden haben, die Strapazen, wonach es jetzt zumindest am Sonntagabend in Dortmund aussah, dann wird er natürlich jetzt wieder die Nummer 1 sein für den Rest der Saison. Hanna, du darfst dazwischengrätschen, wenn du da anderer Meinung bist. Ansonsten werde ich direkt...
Das passt.
Gut, dann werde ich einfach weitermachen mit der Viererkette noch und würde behaupten, dass 3 von 4 Positionen eigentlich klar vergeben sind. Joe Skelly auf der rechten Seite, Ko Itakura und Nico Elvedi im Zentrum. Ja, und links, das ist natürlich jetzt gerade so eine Position, wo es, sage ich jetzt mal, so ein bisschen die Schwierigkeit gibt, dass beide Spieler, die dafür in Frage kommen, glaube ich, nicht gerade ihre beste Phase haben. Bei dem einen liegt es daran, dass er sehr, sehr viel gespielt hat in den vergangenen Wochen und Monaten, Lukas Ulrich, und bei dem anderen, dass er wahrscheinlich relativ wenig Spielrhythmus hat. Was heißt wahrscheinlich? Er hat relativ wenig Spielrhythmus. Das ist Luca Netz. Da bin ich jetzt zwiegespalten, wie man das am besten lösen könnte oder sollte. Lukas Ulrich sah in den vergangenen Wochen öfters nicht gut aus. Er kann nach vorne natürlich immer was bewegen, hat seine Stärken in der Offensive. Ja, von der Tendenz her würde ich sagen, vielleicht jetzt so Anfang der Woche, die wir ja jetzt noch haben, leichtes Plus Richtung Lukas Ulrich weiterhin. Wie siehst du es?
Tendenz jetzt Anfang der Woche, vielleicht dann wieder doch ein leichtes Plus für Luca Netz, dass man da dann nochmal rotiert. Luca Netz hat ja jetzt gegen Freiburg wirklich auch kein gutes Spiel gemacht. Ulrich dann aber jetzt auch zum wiederholten Male in Dortmund nicht. Es ist schwierig. Es ist auch nicht egal, wer das spielt, weil sie ja dann doch unterschiedliche Profile mitbringen. Für Ulrich spricht dann eben doch mehr diese Defensivarbeit. Ich würde da als Trainer, und so wird es dann ja wahrscheinlich auch laufen, die Trainingswoche abwarten. Wer macht dann da einfach den besseren Eindruck? Und ja, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich dann da eher Luca Netz aufstellen tatsächlich.
Ja, dann haben wir da sozusagen so eine Personalie, wo wir uns eventuell in die Quere kommen würden, wenn wir entscheiden müssten. Wobei ich zugebe, dass das wirklich eine sehr enge Kiste ist und dass es wahrscheinlich jetzt wirklich auf die Trainingseindrücke ankommen wird. Wer macht vielleicht dann auch den frischeren Eindruck? Auf der Doppel-6 wird es wahrscheinlich eher nicht so große Differenzen geben. Sieht ja eher danach aus, als ob das Personal wahrscheinlich dasselbe sein wird, was jetzt Gerardo Seoane zur Verfügung stand. Philipp Sander hat wieder mit dem Lauftraining begonnen. Er kann es ein bisschen steigern, aber wie sehr er jetzt in dieser Woche sich schon steigern könnte, das muss man ja zum einen abwarten und zum anderen ist die Pause auch sehr, sehr lang bei ihm gewesen. Also da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er jetzt dann schon an alter Wirkungsstätte, er ist ja vergangenen Sommer aus Kiel gekommen, dass er da jetzt schon wieder zur Verfügung stehen würde. Also ich gehe davon aus, dass Julian Weigel und Rocco Reitz wieder die Doppel-6 bilden.
Du hast alles dazu gesagt, auch zu Philipp Sander, da gehe ich dann absolut mit. Und ja, wenn bei Honorat, der wohl zum einen muskuläre Probleme, zum anderen auch Rückenprobleme hat, wenn da ein Einsatz irgendwie möglich ist, dann wird der auch in Kiel gebraucht und dann wird Thomas Schwanscherer wieder auf der Bank sitzen. Kevin Stöger ist für mich auch einer, wir haben es jetzt eben länger ausgeführt, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Robin Hack spielt, dann wird er auch spielen und dann gehört er für mich auch in die Startelf, genauso wie dann Alassane Plea, dem in Dortmund bis zur Schlussphase auch nicht so viel gelungen ist, aber ja, wo man hoffen muss, dass wenn die drei hinter Kleindienst spielen, dass da irgendwie doch nochmal eine gewisse Spielfreude, Energie und Torgefahr einfach zusammenkommt. Und deswegen, wenn es möglich ist, dann würde ich auf Honorat, Player, Hack und Kleindienst setzen.
Grundsätzlich gehe ich da natürlich mit, wenn die Möglichkeiten denn dann entsprechend auch bestehen. Stand jetzt würde ich behaupten, dass die Chancen bei Robin Hack wahrscheinlich etwas größer sind und ihn sehe ich auf jeden Fall dann in der Startformation auch, weil er einfach so ein Element mitbringt, das Gladbach unheimlich hilft mit seinen Angeboten in die Tiefe. Wir haben es beim 1:1 in Hamburg am Millerntor gesehen, als eigentlich seine Läufe und die Angriffe über ihn so die einzigen Gefahrenmomente herbeigerufen haben und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Gladbach wieder mehr davon hat. Das wird ja sowieso so ein Spiel sein, wo es neben vielleicht auch wieder mehr Ballbesitz als jetzt in Dortmund oder davon sollte man ausgehen, dass Gladbach wieder mehr Ballbesitz hat, dass es aber auch um schnelle Umschaltsituationen geht, um den richtigen Moment und da ist Hack mit seinem Timing vor allen Dingen sehr wichtig. Sollte Franck Honorat nicht spielen können, würde ich deswegen wahrscheinlich dann auch eher auf Thomas Schwanscherer zusätzlich setzen, dessen Profil eben auch mehr Tiefe beinhaltet, mehr Möglichkeiten dort. Also mir ist auch bewusst, dass er natürlich seine Chancen in der Offensive bisher nicht genutzt hat, sich da kaum in Szene setzen konnte. Ich finde, dass man ihm jetzt in Dortmund da auch nicht zu sehr einen Vorwurf machen darf, weil er sehr, sehr stark in der Defensive eingebunden war und da seine Sache ordentlich gemacht hat. Klar, also wenn er spielt, müsste er sicherlich deutlich an seinem offensiven Output dann was ändern im Vergleich zu den vergangenen Spielen, aber ich würde wahrscheinlich trotzdem auf ihn setzen und nicht jetzt auf so eine Doppel-10 wie Alassane Plea, mit Alassane Plea und Kevin Stöger, weil mir das, also bisher hat mich das jetzt seltenst überzeugt und ich glaube, da würde ich dann schon als Single-10er Alassane Plea sehen, natürlich davor dann Tim Kleindienst.
Es bleibt abzuwarten, wie sich es in dieser Woche entwickelt. Auf rponline.de/Borussia halten wir euch natürlich dann auf dem Laufenden. Da gibt es schon am Dienstagmittag dann den ersten Trainingsbericht mit einem Update und sicherlich dann mit einem neuen Stand bei allen, die jetzt irgendwie auf der Kippe standen. Zum Schluss müssen wir dann noch einen Ergebnistipp abgeben, Thomas. Und da du mit dem Aufstellungstipp losgelegt hast, würde ich jetzt hier auch einfach mal mein Ergebnistipp in den Ring werfen und ich tippe auf ein 1:1 in Kiel.
als das 1 kam, da dachte ich mir jetzt schon, wenn du jetzt aus Kieler Perspektive das Ganze gesagt hast, dann könnte es jetzt noch passieren, dass da mein Tipp kommt. Das ist ja, glaube ich, so ein beliebtes Muster, dass derjenige, der die zweite Wahl hat, dann häufiger erschrickt und das wollte ich eigentlich auch sagen. Nee, 1-1 wollte ich nicht sagen. Ich bin optimistisch und sage, dass Gladbach das Ergebnis holt, dass sie, dass Borussia in den vergangenen Monaten auswärts ab und an schon geholt hat, nämlich, dass es einen 2-1-Sieg in Kiel gibt.
Damit wäre dann die Pflicht erfüllt und dann gäbe es das nächste Europa-Finalspiel sozusagen in Anführungszeichen gegen Hoffenheim eine Woche später. Davor steht, und das werden wahrscheinlich auch die meisten von euch auf dem Schirm haben, am kommenden Montag, am 28. April, noch die Mitgliederversammlung im Borussia-Park an. Und genau aus dem Grund wird es den Podcast nach dem Kiel-Spiel auch nicht nächste Woche Montag geben, sondern da werden wir euch dann am Dienstag mit frischen Eindrücken von der Versammlung, von allem, was wichtig war und natürlich auch nochmal mit den sportlichen Belangen aus Kiel informieren. Und wir sind hier durch mit der Folge und gucken jetzt, dass wir unseren Arbeitstag an Ostermontag noch über die Bühne bringen und wünschen euch da draußen dann auch noch einen schönen Restfeiertag, wenn ihr uns heute schon hört, und ansonsten auch eine gute Woche. Tschüss!
Macht es gut, ciao!
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
If you're running a retail business, don't let disorganized order fulfillment cause chaos. Use ShipStation instead. From running a business out of your garage to multiple warehouses, ShipStation is ideal for every phase of your growth. Save time with one login for all your stores and by automating tasks, plus you'll get the best shipping rates from global carriers. Calm the chaos with the shipping software that delivers. Start a free trial at ShipStation.com/audio. That's ShipStation.com/audio.